Gering hatte sich Dörte Kapellniks Rapport mit unbewegter Miene angehört. Dagos Notebook war bereits in der kriminaltechnischen Untersuchung, ebenso wie der alte Sender, den der Biologe in einer Nachttischschublade aufbewahrt hatte und bei dessen Anblick seiner Chefin die Kinnlade heruntergeklappt war. Die beste Nachricht aber kam zum Schluss. Dagos Wagen oder vielmehr der Pickup, den die Wolfsstation über Jahre hinweg benutzt hatte, war auf geradezu unerklärliche Weise nicht verschrottet worden. Mehrfach von begabten Schrauberhänden zusammengeflickt, hatte er einen kurzen Ausflug zu einem polnischen Gebrauchtwagenhändler überstanden und war danach über die Grenze nach Deutschland zurückgekehrt, wo er als Lieferfahrzeug eines russischen Supermarktes in Spremberg im Einsatz gewesen war. Bis Dörte Kapellnik den entscheidenden Hinweis vom Spreebrücker Bürgermeister bekommen hatte, einem gewissen Holger Wennelow, verheiratet mit Julia, der Leiterin der wildbiologischen Außenstelle.
»Warum wusste die Frau nichts davon?«
»Sie kommt kaum nach Spremberg. Frau Wennelow lebt quasi in der Station.«
»Wie Dako Tudor«, hatte er nachdenklich gemurmelt. »Sie wissen, dass wir ihn nicht mehr lange in U-Haft behalten können. Seine Aussage stimmt. Diesen Unfall mit einem toten Wolf in der Nacht von Darius' Verschwinden hat es tatsächlich gegeben. Die Polizei hat ihn aufgenommen, Tudor hat den Kadaver beseitigt und am nächsten Tag im Labor abgeliefert.« Wenn wir keine Hinweise finden, dass er seinen Sohn einige Stunden früher oder später, ob tot oder lebendig, mit diesem Wagen transportiert hat, müssen wir ihn laufen lassen.
Kapellnik hatte in ihrer knappen, stets rationiert wirkenden Freundlichkeit genickt.
Sicher. Deshalb hat die Blutspurenuntersuchung auch absolute Priorität. Vielleicht finden wir ja noch Darius' DNA. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass mit dem Pickup über Jahre hinweg tote Tiere transportiert worden sind. Die Ladefläche wurde zwar gereinigt, aber nicht professionell.
Gerings Handy vibrierte. Eine Nachricht von Sanella Beara. Nebeneingang. Ein junges Mädchen steht da mit dem Chauffeur. Sie heißt Jessen und wohnt in der Nähe. Gering blickte auf, doch weit und breit war niemand zu sehen. Er schnaubte ärgerlich. Wahrscheinlich würde sie noch anfangen, über tote Briefkästen mit ihm zu kommunizieren. Jessen. Der Name sagte ihm etwas. Es dauerte einen Moment, bis es ihm einfiel. In den alten Ermittlungsakten gab es eine Zeugenaussage von einer gewissen Karin Jessen. Manteuffel hatte sie damals befragt. Die Frau wohnte in der Nachbarschaft, hatte jedoch nichts gesehen und nichts gehört, Dario kaum gekannt. Eine reine Routinebefragung unter ferner Liefen abgelegt. Das Mädchen war vermutlich ihre Tochter.
»Was Neues?«, fragte Kapellnik.
»Ja, können Sie Ihre Leute kurz zusammenrufen?«
»Selbstverständlich«, antwortete die Kollegin.
Sie trafen sich in der Werkstatt. Theodor Wagner fuhr gerade den schwarzen Buick hinaus auf die Auffahrt. Ein tiefer gelegter Golf GTI mit Ledersitzen und extravaganten Alufelgen wartete noch darauf, ebenfalls seinen Platz zu räumen.
Gering wies mit einem knappen Nicken in Richtung des Chauffeurs. »Herr Wagner hat sich gerade mit einer jungen Dame unterhalten.«
»Mit zweien, um genau zu sein. Ich habe es zufällig gesehen, oben vom Fenster.«
Markus Reuter trat vor. Ein junger Mann, gut aussehend, sportlich, mit dunklen Haaren, die ihm in die Stirn fielen und die er jetzt mit einer verlegenen Geste nach hinten strich.
»Der eine klein, blond und hässlich. Der andere größer, auch blond. Aber ein gerade erblühendes Wunder der Natur.«
»Das Wunder«, antwortete Gering.
»Ihr Name ist Jessen. Rufen Sie Frau Schwab an und lassen sich die Kontaktdaten einer Zeugin von damals geben. Karin Jessen. Oder fragen Sie gleich den Chauffeur. Wenn er nicht gerade unter Absenzen leidet, wird er sich wohl noch erinnern.«
»An diese Braut bestimmt.«
Amüsiertes Lachen. Reuter war nur ein paar Jahre jünger als Gering, doch es war, als würden sie Generationen trennen. Als bliebe diese jungenhafte Sorglosigkeit, die einen bei Feierabend nicht nach Hause, sondern hinaus in die Stadt und ihre Millionen ungelebten Möglichkeiten lockte, Menschen wie Gering verwehrt. Reuter sah aus, als hätte er in der harten Schule des Lebens jede Menge Freistunden gehabt, während Gering aus irgendeinem Grund das Nachsitzen erwischt hatte. Der Gedanke machte ihn unzufrieden, er verbannte ihn aus seinem Kopf.
»Ich will mit ihr reden, schnell.«
»Ei, ei, Sir.«
Schon war Reuter weg. Vielleicht hoffte er, das schöne Kind noch im Haupthaus anzutreffen. Gering sah ihm mit einem, wie er hoffte, amüsierten Blick hinterher.
»Schon irgendwelche verwertbaren Beweismittel?«
Kopfschütteln, seufzen.
»Nach 4 Jahren?« fragte Kapellnik. »Ein Wunder, dass Gram den Beschluss überhaupt ausgestellt hat. Also dann bitte zurück an die Arbeit.«
Dörte Kapelnik trat vor die Garage und nestelte eine Packung Zigaretten aus der Oberarmtasche ihres Parkas. Gering folgte ihr und wunderte sich. Er hatte nicht gewusst, dass die Kollegin rauchte. Sie zündete sich eine Zigarette an und betrachtete die Reinhardtsche Villa mit leicht zusammengekniffenen Augen.
»Er hat nicht renoviert, als er eingezogen ist.«
»Wagner? Der Chauffeur?«
Die Kollegin nickte und stieß den Rauch aus, der sich mit ihrem Atem zu einer nebelweißen Wolke verdichtete.
»Er benutzt lediglich das Wohn- und das Schlafzimmer. Das Kinderzimmer steht leer.«
»Darius' Sachen sind schon im Haupthaus, drüben unterm Dach.«
»Woher wissen Sie das?«
Er lächelte müde.
»Ich habe einen Tipp bekommen. Bitte behalten Sie das für sich.«
»Selbstverständlich.«
»Nun ja, vielleicht sollte sich mal jemand vom Jugendamt Darius' altes Zimmer hier im Kutscherhaus ansehen.«
Er trat näher zu ihr.
»Warum?« fragte er leise.
»Wenn mich nicht alles täuscht, sind innen vor der Tür Urinflecken. Nicht nur einer, sondern mehrere. Jemand hat einen Fußabtreter darauf gelegt.«
»Das heißt?«
»Das Kind wurde wohl öfter eingeschlossen. Sie nahm wieder einen Zug.« Gering wusste, dass Kapelnik auch für die 6. Mordkommission arbeitete. »Wenn sein Job das Fegefeuer war, dann gingen die Leute dort durch die Hölle. Kindesmisshandlung, oft mit Todesfolge. Sie kannte die Anzeichen von Vernachlässigung. Kaum Essen im Kühlschrank, aber Alkohol, heruntergelassene Rollläden, Fliegenschwärme. Urinflecken auf dem Boden, wenn das Kind tagelang in seinem Zimmer eingesperrt war und nicht auf die Toilette konnte.«
»Sind Sie sicher?«
»Ach«, sie zuckte mit den Schultern, »sicher sind wir doch immer erst, wenn es jemand zugibt, oder? Bis dahin haben sich die Kinder selbst eingeschlossen, waren zu faul, um nachts rauszugehen, sind süße kleine Tollpatsche, die ständig irgendwo dagegenlaufen, oder Spätentwickler.«
»Ich frage mich, warum nicht wenigstens die Lehrer nachgehakt haben. Immerhin hatte Dario schwere Verletzungen.«
»Das kann ich Ihnen sagen.« Kapelnik trat die Zigarette aus. »Bei Familien mit Migrationshintergrund wird das gerne heruntergespielt.
Das ist doch so üblich in diesem Kulturkreis, heißt es dann. Da rutscht schon mal die Hand aus, ist doch nicht so gemeint.«
Die Kollegin kehrte zurück ins Dunkel der Garage.
»Sie können jetzt rein. Und würden Sie Herrn Wagner bitte sagen, er soll den Golf rausfahren? Sonst werden wir hier nie fertig